Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Es ist ja nun auch nicht alle Tage, dass man neue Texte von Hannah Arendt entdeckt. Und dann auch noch ausgerechnet über den Nahen Osten. Da schaut man gerade jetzt natürlich genauer hin bei dieser berühmten jüdischen Philosophin. Thomas Mayer ist Philosoph an der Uni in München, vor allem aber Biograf von Hannah Arendt. Er hat die beiden Texte jetzt herausgegeben und mit Kontext versehen, wie man es eben macht, wenn man so etwas herausgibt. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Balzer.
Das sind zwei unterschiedliche Texte. Vielleicht beginnen wir mal mit dem von 1944. Also reden wir über das Jahr, wo Israel noch gar nicht gegründet war, wo Nazi-Deutschland immer noch relativ fest im Sattel saß, wo der Holocaust immer noch stattfand. Was erzählt Hannah Arendt aus diesem Jahr über den Nahen Osten?
Im Jahr 44, also vor genau 80 Jahren, bekommt sie den Auftrag von einer jüdischen Zeitschrift, die vom American Jewish Congress herausgegeben wird, die Lage in Palästina zu analysieren. Und dort tut sich etwas, nämlich zum einen gibt es ganz manifeste Interessen der amerikanischen und der britischen Regierung aus dem Gebiet Bahrain, Kuwait, das Land, das heute Jordanien heißt, Palästina und Ägypten, eine riesige Ölabbaufläche zu machen. Eine Pipeline soll gelegt werden. Diese Pipeline scheint das elementare Interesse der amerikanischen Regierung zu sein in diesem Jahr. Gleichzeitig wird im Senat und Repräsentantenhaus von zwei amerikanischen Politikern eine Resolution eingebracht und die sagt, wir müssen alles tun, damit ganz schnell ein jüdischer Staat gegründet wird in Palästina, denn das massenhafte Ermorden von Jüdinnen und Juden läuft im Osten Europas einem neuen Höhepunkt zu. Die Flüchtenden brauchen eine Heimstatt. Die jüdische Minderheit in den USA, immerhin 5 Millionen Menschen, fordert zu Recht Handlung. Und hier entdeckt Hannah Arendt zu Recht ein Dilemma und formuliert es aus. Hier wird Politik gegen Ökonomie, hier wird die alte Wertegemeinschaft, die sie in amerikanischen Verfassungen verankert sieht, nämlich die Rechte von Minderheiten und die Ansprüche von Minderheiten einzusetzen, fundamental verletzt. Es muss also was geschehen. Das ist der 44er Text, der dann auch wegen seiner Schärfe und seiner Entschiedenheit seinerzeit nicht gedruckt wurde.
Was heißt das genau? Warum wurde er nicht gedruckt? Schärfe, Entschiedenheit, was war der Punkt?
Der Punkt war gewesen, dass sich verschiedene amerikanische, wenn Sie so wollen, offizielle zionistische Organisationen gerne auf eine Zeit nach dem Ende des Krieges einrichten wollten, was die Staatsgründung angeht, die Verhältnisse erstmal geklärt wissen wollten in Europa zum einen und zum anderen sollte das nicht, wenn Sie so wollen, dezentral passieren, also irgendwelche Menschen, die Meinungsäußerungen kundtun, sondern von einer quasi offiziellen zionistischen Position aus deren Sicht, aus einer Position der Stärke, sollte mit Einfluss auf die amerikanische Regierung genommen werden. Und es sollte nicht so passieren, dass die amerikanische Regierung unter Franklin D. Roosevelt den Eindruck hatte, sie müsste sich irgendwie sozusagen entscheiden zwischen verschiedenen jüdischen Meinungen. Insofern war man auch sehr froh, dass diese Resolution in Ausschüsse vertagt wurde und da langsam zum Erliegen kam, obwohl es gigantische Demonstrationen für diese Resolution im Madison Square Garden gab.
Das heißt, in diesem Text hat sich Hannah Arendt schon für ein mögliches Israel eingesetzt?
Ja, so würde ich es tatsächlich lesen und zuspitzen, sozusagen aus dieser Not heraus, dass sie wiederum zur gleichen Zeit. Und das ist dann die Hannah Arendt, die bis zum heutigen Tag, glaube ich, uns aufregt und uns zwingt, schärfer nachzudenken. Gleichzeitig hat sie eine große Abrechnung mit der Geschichte und den Positionen des Zionismus seit Theodor Herzl geschrieben. Also das eine hat das andere nicht ausgeschlossen. Es ging immer um die konkrete politische Situation bei ihr in diesen Jahren.
Ja, und dann haben wir einen weiteren Text, der viele Jahre später erst mit ihr in Verbindung gebracht wird. Das ist, so wie ich verstehe, kein unbedingt ganz eigener Text, sondern ist Teil auch eines größeren Zusammenhangs. 1958 wurde der verfasst. Da war ja Israel dann schon 10 Jahre alt. Was ist das für ein Text?
Ja, also Sie drücken das völlig zu Recht so vorsichtig aus. Das ist das, was eigentlich das Kerngeschäft sogenannter Thinktanks ist, nämlich graue Literatur, sogenannte Studien zu veröffentlichen. Dazu werden dann je nach Thema Expertinnen und Experten eingeladen. Die setzen sich zusammen, arbeiten an einem Kerntextentwurf weiter, bringen sich selbst ein. Und am Ende wird dann, so hoffen die Institute dann immer bis zum heutigen Tag, ein Text genehmigt, der die Zustimmung irgendwie aller findet. Und so ist es auch in dem Fall gewesen. Es war bereits in den 50er Jahren genau so. Hannah Arendt ist Teil eines insgesamt 17-köpfigen Kollektivs von Experten, sie ist die einzige Frau, Juristen, Wirtschaftswissenschaftler, Aktivisten, ehemalige Politiker, arabische, jüdische, christliche Teilnehmer, werden von dem Institute for Mediterranean Affairs in New York wahrscheinlich im Frühjahr 58 eingeladen, um sich dem Thema The Palestine Refugee Problem, also das palästinensische Flüchtlingsproblem, eine neue Lösung, ein neuer Ansatz zusammengetan haben. Und Hannah Arendt hat diesen Text mit ihrem Namen autorisiert und insofern ist sie Mitverfasserin dieses Haupttextes. Hm. Wie sehr Hannah Arendt da drin steckt, das ist ein bisschen eine sophistische Frage. Sie ist einfach Teil dieses Kollektivs, das sehr, sehr weitgehende Lösungsvorschläge anbietet.
Da sind wir schon natürlich bei einem wichtigen Punkt. Also was können wir, nehmen wir mal den Text von 1958, was können wir aus diesem Text für den Nahostkonflikt von heute lernen?
Ja, da muss ich ganz tief atmen. Ich habe mich als Ideenhistoriker oder Philosophiehistoriker zunächst einmal darauf beschränkt, diesen Text zur Verfügung zu stellen, ihn historisch einzuordnen, mit, wie ich finde, im Übrigen erstaunlich vielen, erstaunlich durchdachten und an der Wirklichkeit entlang gedachten anderen Entwürfen. Was wir heute aus dem Modell eines, wie das im Fachjargon heißt, Repatriierungsvorschlages, das heißt der Rückkehrmöglichkeit der vertriebenen Palästinenserinnen und Palästinenser im Zuge des Unabhängigkeitskrieges des späteren Israels 1948 vorschlagen, ist eine sehr spannende Idee. Wir räumen erstmal alles weg. Wir gucken uns ganz konkret das Flüchtlingsproblem an. Wir gucken uns ganz konkret einen Staat Israel, der sich unter größten Schwierigkeiten etabliert hat, an, der selbst aber Hunderttausende von aus arabischen Ländern geflüchteten Jüdinnen und Juden integrieren muss, der seit 1956 unter der Vernichtungsdrohung des ägyptischen Staatspräsidenten Nasser existiert, an, und überlegen, wie die beiden Interessen, die von beiden Seiten als völlig unüberwindlich dargestellt werden und damit sozusagen auch den jeweiligen Lagern Stabilität verleihen, an und durchbrechen diesen Moment der Unüberwindbarkeit, indem wir sagen, Israel bekommt Garantien von einer internationalen Kommission, die diese Rückkehrwilligen einlädt, nach Israel zu kommen oder in das Palästina, das heutige Palästina zu kommen und gleichzeitig für finanziellen Ausgleich und für Sicherheitsgarantien sorgt. Dieser Prozess soll ständig evaluiert werden, ständig überprüft werden von außen. Und dann, wenn dieses Flüchtlingsproblem, darauf insistiert dieser buchlange Text immer wieder. Erst wenn das Flüchtlingsproblem gelöst ist, dann können politische Lösungen für eine künftige Staatengemeinschaft oder wie auch immer geartetes staatliches Zusammensein dann geregelt werden wird, angegangen werden. Erst das Flüchtlingsproblem und dann, wenn Sie so wollen, alles Weitere.
Haben Sie das Gefühl, wenn Sie sich mit diesen beiden Texten auseinandersetzen, die ja selbst natürlich sehr historisch sind, aber auch nochmal einen zeitlichen Abstand untereinander haben und sich jetzt auch als Philosoph im Jahr 2024 umtun, dass es da so einen Kern gibt, der trotzdem weiter gültig ist? Oder ist vieles dann letztlich überschrieben durch die Geschichte? Der Sechstagekrieg, der Yom Kippur-Krieg, natürlich jetzt auch der Gaza-Krieg. Bleiben diese Texte ja für lange erhalten oder sind sie jetzt einfach schon nur noch historisch?
Ich denke, dass diese Tabuisierungen in dieser seit dem 7. Oktober, also seit dem Überfall der Hamas und anderer Mörderbanden auf Israel und dem anschließenden Krieg, gar nicht mehr an Lösungen gedacht werden kann. Was ich verstehe, aufgrund der Traumatisierung, aufgrund der zahllosen Opfer. Und gleichzeitig ist es um dieser Opfer willen notwendig, über eine Lösung nachzudenken. Denn Ideen haben eine Kraft, die unabhängig ist von der Anzahl von Waffen und Truppengattungen. Ich würde mir also wünschen, unabhängige kritische Köpfe anzuregen, über die derzeit unüberwindlich scheinenden, brutal errichteten Hürden hinwegzusteigen und um der Menschen willen nochmal neu nachdenken.
Das sagt Thomas Mayer, der Biograf von Hannah Arendt, Philosoph an der Uni München und auch Herausgeber von zwei Texten, bisher unbekannten Texten von Hannah Arendt bzw. in ihrem Umfeld entstanden über den Nahen Osten 1944 und 1958. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen sehr, Herr Balzer, für das Gespräch.